Diesmal saß er nicht im Lehnstuhl wie sonst. Er hatte sich hinter den kleinen Tisch gesetzt, den er als sein Büro bezeichnete, das Kinn in die Hand gestützt, sah er mich schweigend an. Erst dann sagte er, ich weiß, dass du weggehst. Ich würde mit dir kommen, aber ich bin zu alt. Meine Ratschläge können dir jetzt nicht mehr helfen, aber eine Sache habe ich noch für dich. Das hier, das ist die Browning eines deutschen Offiziers. Den Offizier haben wir in den Bergen erschossen. Kriegsmaterial ist das. Mit dem lässt sich besonders gut schießen. Mindestens einmal im Jahr habe ich die auseinandergenommen und gereinigt. Jetzt gehört sie dir.
So beschreibt das Gründungsmitglied der Roten Brigaden, Alberto Franceschini, in seinem Buch »Das Herz des Staates treffen«, eine persönliche Begegnung mit einem Mitglied der Resistencia. Alberto Franceschini kam, wie einige Gründungsmitglieder der Roten Brigaden, aus einer italienischen Familie mit starker antifaschistischer Tradition in der Resistencia. Ein weiteres Gründungsmitglied der Roten Brigaden, Renato Curcio, berichtet in dem Buch mit offenem Blick von der Ermordung seines geliebten Onkels durch einen faschistischen Hinterhalt.
Das erste riesengroße Trauma war der Tod meines Onkels Armando im Jahr 1945. Er war 20 und ich 4 Jahre alt. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Er spielte immer mit mir und brachte mich in die Wälder, lehrte mich die Namen der Pflanzen und Tiere. Ich hing sehr an ihm. Er war mit den Partisanen der Garibaldi-Brigaden 23 in die Berge gegangen. Ab und zu kam er aber herunter, um mich zu besuchen. Am Tag der Befreiung Turins war er zum Feiern in die Stadt gegangen. Als er abends mit seinen Genossen auf einen Lastwagen nach Torre Pellice zurückkehren wollte, gerieten sie in einen Hinterhalt einer Gruppe von Nazis, die sich gerade über die Grenze zurückzog. Die schlachteten ihn und alle anderen regelrecht ab.
»1945, das Fest der Befreiung im April, hatte der junge Armando wie viele andere Mitglieder der Resistencia nicht mehr erlebt. Wenn man auf die Kontexte schaut, aus denen die Mitglieder der Roten Brigaden kamen, ist neben ihrer Verwurzelung im italienischen Antifaschismus eine Besonderheit die heterogene Zusammensetzung aus ArbeiterInnen und AkademikerInnen. Wir hören hierzu den Historiker Christian Jansen.
Ja, das ist, glaube ich, heterogen. Also da gibt es sehr verschiedene Wurzeln. Also die Leute, die da sich zusammengefunden haben, kamen aus verschiedenen Ecken. Das waren einerseits eher so linkskatholisch, oder wie man in Italien sagt, katokommunistische, also katholisch-kommunistische Studierende oder schon Akademiker, die halt fertig waren und die jetzt versucht haben, also dazu gehören vor allem Roberto Curcio und Mara Cagol, die versucht haben, sozusagen ihre Ideen oder ihre Ideale nach ihrem Studium sozusagen, wie man die Gesellschaft verbessern und letztlich natürlich revolutionieren kann, umzusetzen, indem sie halt so eine Art Sozialarbeit gemacht haben, als versucht haben, Arbeiter in den Betrieben zu politisieren, zu bilden und zu Aktivität zu animieren. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die wirklich aus den Betrieben kam, die dann durch diese Menschen halt politisiert worden sind oder agitiert worden sind und sich dann selber auch zu Aktionen bereitgefunden haben. Und die dritte Gruppe sind, glaube ich, so, wenn ich mich richtig, also sind so frustrierte Jungkommunisten, die in der kommunistischen Partei engagiert waren und enttäuscht waren von dem in den 60er, 70er Jahren immer reformistischer oder gemäßigter werdenden Kurs der kommunistischen Partei, die halt eben wahrscheinlich schon früher, aber die dann zumindest in der Zeit definitiv nicht mehr versucht hat, das Regime in Italien umzustürzen. Und diese jungen Leute waren halt aktivistisch und revolutionär und wollten eben einfach auch ein bisschen Randale machen wollten oder sozusagen Aktionen machen wollten und wollten nicht diesen gemäßigten Kurs der Partei mittragen. Also ich würde sagen, das sind die drei Hauptmotivationen, die da zusammengekommen sind.
Wenn man den akademischen Teil der Roten Brigaden betrachtet und wieso die Bewegung auch stark in der Werkstätigkeit in Norditalien verhaftet war, lohnt sich ein Blick auf die allgemeine Situation an den Hochschulen in Norditalien und insbesondere das Soziologische Institut in Trient. Der Kulturwissenschaftler Dr. Stefan Höhne beschreibt die akademischen Ursprünge der Roten Brigade wie folgt.
Ein Anfang ist wirklich eng mit der Radikalisierung und den Kämpfen an den Universitäten, gerade an den norditalienischen Universitäten, verknüpft. Insbesondere war es da eben die Auseinandersetzungen an der Universität Trient und dort am Institut für Soziologie. Vielleicht noch mal kurz zu Trient. Trient war eben ausdrücklich eine Reformuniversität. Das bedeutet, es gab sehr, sehr viele Studierende, die weder über einen Gymnasialabschluss verfügten, noch einen bürgerlichen Familienhintergrund hatten. Also ganz viele dieser neuen Studierenden, auch in Trient, aber auch in vielen anderen Reformunis in Italien, die hatten Eltern, die haben ihr Geld als Landarbeiterin verdient oder als Handwerkerin und oder eben waren Arbeiterinnen in den Fabriken in Mailand und in Turin, die damals massiv gewachsen sind. Die kommen nun an diese Universität und erleben diese Institutionen als absolut repressiv und feindselig. Also sie sind konfrontiert mit einer autoritären Didaktik und vor allen Dingen auch mit einem Lehrangebot. Das hat mit ihrem eigenen Bildungsinteresse überhaupt nichts zu tun. Und in dieser Situation, da gibt es vor allen Dingen zwei Figuren, die wichtig sind und die zum sogenannten historischen Kern der Roten Brigaden gehören. Und zwar sind das einerseits Margarita Cagol. Die kommt 1964 nach Trient. Sie kommt aus einer konservativen katholischen Mittelschichtsfamilie, hat erst Buchhalterin gelernt und kommt jetzt eben an die Uni, um Soziologie zu studieren. Dort lernt sie einen Studenten kennen, der aus noch viel prekäreren Verhältnissen kommt, nämlich Renato Curcio. Die beiden zusammen mit einer ganzen Reihe natürlich von Kommilitoninnen beginnen sehr schnell in Trient Proteste, Kundgebungen und Gegenveranstaltungen zu organisieren und avancieren eben da zu zentralen Köpfen auch dieser Studierendenproteste. Interessant ist, dass sie wenige Jahre später dann eben mit anderen Intellektuellen und Arbeiterinnen die Gründungskolonne und die sogenannten führenden Köpfe der Roten Brigaden werden.
Innerhalb der Universität verfolgen Mara Cagol und Renato Curcio vorerst reformistische Ziele. Sie machen die Universität als schwächstes Glied im militärisch-industriellen Komplex aus und greifen sie als Institution der Herrschaftsverhältnisse auch an. Neben Aktionsformen wie Unibesetzungen verfassen sie ein Manifest über eine negative Universität.
Während der ersten Tage der Besetzung hatte ich einen groben Entwurf geschrieben. Ich ließ mich hierbei von den Studenten in Berkeley inspirieren. Mein Ruhrentwurf wurde dann in vielen Versammlungen unserer Kommune diskutiert, bis es endlich eine endgültige Fassung gab, die den Titel »Manifest für eine negative Universität« trug. Es handelte sich um ein Dokument, das noch in einer Sprache geschrieben war, die sich innerhalb der Institutionen bewegte und sicher nicht revolutionär war. Zwei Punkte waren darin am wichtigsten: die Kritik am Technokratentum als eine Denkweise, die das Wissen von der Alltagserfahrung abkoppelte, dem Leben, wie wir es nannten, sowie die Kritik an der negativen Rolle, die die italienische Universität unserer Meinung nach in der Gesellschaft spielte, also die Reproduktion der herrschenden Kultur. Als Konsequenz aus jener Analyse schufen wir den Antisoziologen, der mit den marginalisierten sozialen Kräften zusammenarbeiten sollte, um ihnen zu mehr Mitsprache und Eingriffsmöglichkeiten zu verhelfen.
Die StudentInnen kamen im Rahmen der Umstrukturierungsprozesse an den Hochschulen vermehrt aus marginalisierten Verhältnissen. Der Kulturwissenschaftler Stefan Höhne beschreibt die Verzahnung zwischen proletarischer und studentischer Identität.
Die Analyse war, dass natürlich die Universität nicht das Gegenbild der Fabrik ist, sondern dass das ein Konnex ist, dass man im Zuge der Industrialisierung und der Modernisierung Italiens auch die Studierenden so einer Art Proletarisierung unterliegen, ja, und man sich notwendigerweise solidarisieren muss. Also das bedeutet, es gab kein Gegenmodell oder keinen Antagonismus zwischen jetzt Fabrik und Universität, sondern man hat sehr stark eben die Universitäten als Vorbereitung der Fabriken oder sozusagen verlängerte Werkbank eines kapitalistisch in weiten Teilen noch faschistischen Systems gesehen.
Renato Curcio war bemüht darum, die Sprache der ArbeiterInnen zu sprechen und deren Themen aufzugreifen, wie diese Selbstkritik am Verfassen von Flugblättern zeigt.
Ich war derjenige, der die Texte verfasste. Bevor ich das tat, hörte ich mir ausführlich die Meinung der Arbeiter und der unmittelbar beteiligten Genossen an. Ich nahm die Stimmung in der Fabrik und die Sprüche der Arbeiter auf und ergänzte sie durch unsere Analysen. Schaut, schrieb ich, wir müssen die heutigen Arbeiterkämpfe anders führen. Wir schlagen eine Organisation vor, die klandestiner und militanter agiert als die bisherige Arbeiterbewegung. Das Ergebnis war ein ärmlicher Stil, der effektiv sein wollte. Man hat uns oft wegen unserer Sprache kritisiert. Viele sagten uns, was seid ihr plump? Während ich die Texte schrieb, dachte ich oftmals an ein Gespräch, das ich mit einem exilierten Repräsentanten der Black Panthers in Algerien geführt hatte. Schmunzelnd hatte er uns stark kritisiert. Wenn ihr beschreibt, was in den Stadtteilen und Fabriken passiert, seid ihr bemüht, alles in euren ideologischen Rastern wiederzugeben und merkt nicht, wie unverständlich ihr werdet. Danach dachte ich mir, lieber plump als unverständlich. Oft waren wir aber leider nur plump und unverständlich.
Die Analyse der Universitäten wandelte sich im Laufe der Zeit vom Bild der Hochschule als reformierbare staatliche Institution zu dem eines uneinnehmbaren Bollwerks, weshalb auch Mara Cagol und Renato Curcio irgendwann die Universitäten verlassen und den Kampf mit den Genossinnen in den Fabriken fortführen.
Das spielt ja alles in der Nachfolge von 68 und es gibt ja diesen sogenannten heißen Herbst in Italien. Ich glaube, das ist der Herbst 67, wo auch in den Betrieben wirklich viele Streiks waren und wo auch extreme Lohnerhöhungen und neue Rechte für Arbeiter durchgesetzt werden konnten, also so ein Statuto del Lavoro, also Arbeitergesetz oder so, das hat eben sehr weitgehende Mitbestimmungsmöglichkeiten ermöglicht und das sind alles Erfolge gewesen dieser großen Streiks im Jahr 67. Und das heißt, in Italien war die Studenten, oder war 68 eben nicht so sehr eine Studentenbewegung oder auch eine Studentenbewegung oder Studierendenbewegung, wie man heute sagt, sondern es waren eben Arbeiter, Arbeiterinnen und Studierende gemeinsam, also nicht unbedingt jetzt in konkreten gemeinsamen Aktionen, aber gleichzeitig und eben auch miteinander abgestimmt, die versucht haben, die Gesellschaft zu verändern oder die Revolution herbeizuführen. Und aus der Tradition, und dazu kommt noch, dass in Italien es nie so Dinge gegeben hat wie in Deutschland, also Förderung von Studierenden durch den Staat, also was wir heute BAföG nennen, und da gab es ja auch Vorläufermodelle, sondern dass eben sehr, sehr viele Studierende, die aus der Arbeiterklasse oder aus anderen sozialen Mittel- bis Unterschichten kamen, eben arbeiten mussten, um ihr Studium zu finanzieren. Und natürlich haben die dann auch oft sehr lange studiert. Es gab eben sehr viele Studierende auch oder relativ viele Studierende, die in den großen Betrieben, jetzt gerade in den großen Städten Turin, Mailand, gearbeitet haben, um sich ihr Studium zu finanzieren oder in den Semesterferien dort gearbeitet haben. Also es gab viel stärkere Beziehungen zwischen radikalen, linksradikalen Studierenden und Arbeiter, Arbeiterinnen, waren eigentlich meistens Männer in den Produktionsbetrieben damals. Und aus dieser Verbindung heraus und aus dieser gemeinsamen Erfahrung des gemeinsamen Kampfes im Jahr 67 und dann auch 68 entstanden dann eben diese Kooperationen. Und in dem Kontext sind eben auch diese Gründer der Roten Brigaden, Cagol und Curcio, in die Betriebe gegangen, um dort halt die Widersprüche zu verschärfen, wie man das damals genannt hat, oder die Widersprüche, die Sachen zuzuspitzen.
Mara Cagol und Renato Curcio gehen nun auch nach Mailand und fangen an, in Fabriken zu arbeiten und dort Arbeiterkämpfe zu unterstützen. Zeugnisse der revolutionären Stimmung, die dieser Zeit auf den Straßen und in den Fabriken spürbar war, sind sicher auch die vielen übermittelten Lieder dieser Zeit.
Oh.
Aus den Reihen der Werkstätigen bei Fiat schließt sich den Roten Brigaden unter anderem auch der später an der Entführung Aldo Moros beteiligte Mario Moretti an. Er wird später in seinem Buch Brigate Rosse, eine italienische Geschichte über seine Herkunft, sagen:
Mein Vater wählte kommunistisch, so wie alle Freunde, die ich als Kind zu Hause sah, aber in jener Zeit fühlten sich die Leute in der Gegend vor allem als Antifaschisten. Sie waren gegen das, was Faschismus als Erbe hinterlassen und was sich nicht verändert hatte. Fast alle meine Freunde waren Arbeiter, die auf Fischkuttern oder sich in dieser Gegend ausbreitenden Schuh- und Maschinenfabriken arbeiteten.
Ein weiterführender Schulbesuch wird Moretti nur dadurch ermöglicht, dass ihm dieser durch Großzügigkeit einer wohlhabenden Dame aus dem Ort finanziert wird.
Ich komme aus jener ersten Studiengruppe, die auf Technikerebene das Gegenstück zum zeitgleichen Basiskomitee CUB, dem Comitato Unitario di Base, bei Pirelli war. Sie war ein Experiment der autonomen Organisation von Arbeitern in der Fabrik, zwischen Gewerkschaft und Politik, zwischen der Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise und dem Traum einer demokratischen, revolutionären Vorstellung. Ich komme von Siemens, dort habe ich einen Beruf gelernt, dort habe ich die Regeln gesehen, die den Mechanismus des Kapitals am Laufen halten, und dort habe ich den Klassenkampf kennengelernt. Ich komme von da. Und das ist kein besonderer Einzelfall. Die BR kamen zum Großteil aus der Fabrik.
Über das Kennenlernen von Renato Curcio berichtet Moretti:
Curcio habe ich nicht an der Universität getroffen. Ich weiß nicht, was der Studentenstrom in Richtung der Fabrik den Arbeitern gebracht hat. Ich glaube, er brachte viel von dem Erfahrungsschatz der Studenten mit, und diese bekamen im Tausch viele Frustrationen. Wer auch immer von ihnen vor unsere Tore kam, übernahm schlagartig den Arbeiterstandpunkt. Das Interesse der Arbeiter verdrängte alles bis an die Grenze der Heuchelei. Entweder hörte der Student auf, Student zu sein, oder er ging wieder. Nicht einmal die sporadischen Beiträge der Arbeiter in den Studentenversammlungen, auch ich habe einmal an der Università Statale im Namen der Technikerbewegung geredet, verringerten die Distanz. Meine Erfahrung ist keine intellektuelle gewesen. Ich bin wie tausende Genossen in den Fabrikkämpfen geboren. Einer, der aus der Provinz nach Mailand kommt, schon raus aus dem Elend, der mit offenen Augen und einigen Hoffnungen voll und ganz in das Gewirr der Widersprüche der großen Metropole eintaucht. Ich hasste Mailand sofort. Man kann einen solchen Ort nicht lieben, aber es war meine Stadt, die Stadt, in der etwas, und früher als woanders, passierte, wo du Leute trafst und wo sich die Dinge veränderten.
Venerdì 12 dicembre 1969, una data che ricorderemo per sempre. Orrore e sdegno, sono questi i sentimenti che dominano tutti gli uomini di fronte a ciò che infrange le leggi elementari della convivenza. La violenza più cieca e brutale, quella che si abbatte sugli innocenti. Milano e Roma quasi...
Es veränderte sich etwas in Mailand. Am Freitag, den 12. Dezember 1969, wurde an der Piazza Fontana in Mailand ein Bombenattentat verübt, bei dem es 13 Tote und 78 Verletzte gibt. Das Attentat trägt die Handschrift von militanten rechten Gruppen, jedoch verhört die Polizei hierzu vornehmlich linke Gruppen. Auch Renato Curcio wird dazu verhört. Später wird er zu dem Bombenattentat sagen, dass durch die Instrumentalisierung des Bombenattentates eine neue Qualität des Kampfes gegen die linke Bewegung erreicht worden war und dass der Vorfall einen Strategiewechsel hin zu mehr Militanz zur Konsequenz hatte.
Stadtviertel, in denen die Sinistra Proletaria und später die Roten Brigaden die stärkste Anbindung hatten, waren Lorenteggio, ein großes proletarisches Quartier in der Mailänder Altstadt, in dem um die 100.000 Leute lebten, Quarto Ojaro, ein reines Schlafviertel ohne Dienstleistungen, das sich um 8 Uhr abends in eine trostlose Wüste verwandelte, Giambellino, wo Margherita und ich eine Weile lebten. In diesen Stadtteilen entwickelten sich Bewegungen, die weit über unsere Hoffnungen hinausgingen. Unsere Vorschläge wurden begeistert aufgenommen und viele wollten mit uns zusammenarbeiten. In Quarto Ojaro waren die faschistischen Banden um die dortige Sektion des MSI sehr stark. Sie kontrollierten ganze Straßenzüge im Viertel. Jugendliche, die sich ihnen widersetzten, konnten sich öffentlich nicht mehr blicken lassen. Sie griffen die Genossen an und knüppelten sie nieder, einigen ritzten sie sogar mit dem Messer Hakenkreuze in die Stirn. Eines Tages sprengten die Schlägertrupps das Auto des Sekretärs der PCI-Sektion. Wir machten rasch die Verantwortlichen aus und sprengten dann unsererseits ein Auto von einem von ihnen, einem gewissen Antoni. Die Explosion war im ganzen Stadtteil zu hören. Wir benutzten damals Plastiksprengstoff, aber nur dieses eine Mal. Wir beschlossen daraufhin, künftig keine Sprengstoffattentate mehr zu verüben. Es war für uns ein niederträchtiges Mittel, Symbol eines wahllosen Terrorismus, der Massakerpolitik von Faschisten und Staat, mit denen wir in keinen Zusammenhang gebracht werden wollten. Die Aktionen gegen die Faschisten stießen auf große Zustimmung und zogen Hunderte von Sympathisanten zu unserem Grüppchen. Es folgten die Kämpfe um die besetzten Häuser, wo wir oft in der ersten Reihe standen und weiteren Zulauf erhielten. Die ersten roten Brigaden in diesen Stadtvierteln agierten sicherlich nicht verdeckt oder besonders clandestin. Wir kannten Tausende von Leuten, die genau wussten, was wir propagierten und machten und die uns bei entsprechender Gelegenheit auch aufsuchten, wenn sie Probleme hatten. Am 25. April 1971 und 72 hissten wir auf den Dächern der Mietskasernen in Lorenteggio und Giambellino mindestens 200 Fahnen der BR, ein gelber Stern im Kreis auf rotem Untergrund. Fahnen, die Mütter, Schwestern, Tanten und Großmutter der Genossen aus dem Viertel genäht hatten.
Von nun an führt der Weg der Roten Brigaden immer weiter in die Militanz und in die Klandestinität. Die Interventionen beschränken sich nicht mehr nur auf Aktionen in der Fabrik und das Verteilen von Flugblättern. Sie werden bewaffnet und militant geführt, von Raubüberfällen zu Entführungen. Zu nennen wäre hier die erste Entführung von einem Ingenieur bei Siemens, von dem Informationen zum Betrieb erpresst werden und der dann später mit einem Schild um den Hals und einer an den Kopf gehaltenen Waffe fotografiert wird. Auf dem Schild steht zu lesen: Schlag zu und verschwinde, nichts bleibt ungestraft. Treffe einen, erziehe Hunderte. Alle Macht dem bewaffneten Volk. Nach diesen Aktionen müssen die Brigaden Mailand verlassen und gehen nach Turin. Renato Curcio sagt später zu den Anfängen in Turin:
Im Sommer 72 kam die BR also zu viert nach Turin. Am Anfang war es nur Margherita und ich. Wir wohnten in einer Wohnung in der Nähe des Philadelphia-Stadions. Es war unsere erste auf falschen Namen gemietete klandestine Wohnung. Zunächst versuchten wir einige Monate lang die Situation bei FIA zu analysieren. Wir untersuchten die verworrenen Strukturen der Arbeiter-Selbstorganisation bei Mirafiori. Wir knüpften Kontakt zu Potere Operaio, der außerparlamentarischen Gruppe mit der stärksten Präsenz bei FIAT. Das Einzige, was uns zu jenem Zeitpunkt interessierte, war, ob wir einen Kreis von Arbeitern um uns hatten, der wirklich sehr entschlossen und kämpferisch war und uns zu einer neuen Einschätzung unserer Situation führen konnte. Wir vertraten die Ansicht, dass wir, um vorwärts zu kommen, unsere Präsenz in der Fabrik und unsere Beziehungen zu den anderen Teilen der Bewegung verändern sollten. So begann die Neustrukturierung der Roten Brigaden innerhalb und außerhalb der Fabrik, die Unterteilung in Pole und Kolonnen und die Einführung einer Struktur, die tatsächlich der einer Untergrundgruppe entsprach.
Auch in Turin folgen dann weitere Raubüberfälle und Entführungen, wie die von Ettore Emerio, einem Personalchef bei Fiat, von dem Informationen über die Rekrutierung von Spionen und Provokateuren erpresst werden sollten und der ebenfalls in der bereits bekannten Manier des Bekennerfotos ausgestellt wurde. Renato Curcio beschreibt in seinem Buch mit offenem Blick, dass die Möglichkeiten dieser Aktionen limitiert waren und dass radikalere Forderungen an einer zu starken Kompromissbereitschaft der Gewerkschaften scheiterten. Somit wurde eine neue Phase bei den Roten Brigaden eingeleitet.
Wir hatten uns in Turin und in Mailand bis zu diesem Zeitpunkt völlig auf die Arbeiter konzentriert. Die großen Fabriken, so dachten wir, waren die privilegierten Orte, an denen wir unsere Aufgaben verwirklichen konnten und die revolutionären Avantgarden heranreifen würden. Mit dieser Niederlage wurde uns aber bewusst, dass auch die Arbeitermacht nicht allein auf sich selbst beruhend auf das Innenleben der Fabriken begrenzt wachsen konnte. Die schwerwiegenden Entscheidungen wurden in Rom getroffen. Man musste die Schlange an ihrem Kopf packen, das Konfrontationsniveau erhöhen, indem man direkt die politische Macht angriff. Die zentralen Staatsorgane und das von den Christdemokraten der Democracia Cristiana verwaltete Befehlspult. So wurde eine neue Phase in unsere Geschichte eingeleitet. Der Angriff auf das Herz des Staates.
Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Urla l'odio, la fame ed il dolore, da mille mille facce se le trite, ed urla col suo schianto redentore la dinamite. Ed urla col suo schianto redentore la dinamite. Siamo pronti ad alselciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia insorgeremo. Sul labbro il nome santo d'anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte invendicate, l'anel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. Compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo all'avvenir novella via, dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia.